Ja, danke schön für dieses wunderschöne Lied. Das passt wirklich zu unserem heutigen Psalm. Wir wollen uns heute mit dem Psalm 19 beschäftigen. Und bevor wir das tun, lasst uns noch aufstehen und beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen deine Werke heute betrachten. Wir wollen heute über dich staunen, über das, was du gemacht hast. Wir wollen uns über dein Wort wundern und uns über dein Wort freuen und dir dankbar sein, dass du es uns hinterlassen hast. Du, Herr, selber sei mitten unter uns und schenke uns, Herr, deinen Segen. Amen. Als ich diesen Psalm gelesen hatte, dann fielen mir Worte ein. Ich weiß nicht, ich denke mal, den Älteren wird dieses Lied auch bekannt sein. Wir hatten früher mal so ein Lied gesungen, oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Kennen die Älteren dieses Lied? Ja, ne? So stimmt ich damit um die Wette ein Loblied nach dem anderen ein. So ungefähr war der Sinn. Und mir schien das so, dass unserem berühmten Poet David, ich weiß nicht, ob er damals schon König war oder noch nicht, hier wirklich die Worte ausgegangen sind, um den Herrn würdig zu loben und zu anbeten. Und dann fiel ihm etwas anderes ein. Ihm fiel ein, dass diese wunderbare Natur, das, was Gott geschaffen hat, also dieses Buch, welches wir heute betrachten wollen, ich nenne das ein Buch, ein Bilderbuch, in 3D gezeichneten Originalgröße. Also diese wunderbare Welt, die Gott geschaffen hat, wenn wir sie betrachten, dann werden wir nicht aus dem Staunen herauskommen. Ich denke, das war bei David auch der Fall. Aber wir wollen auch das zweite Buch heute betrachten. Es geht um zwei Bücher heute. Das ist das andere Buch, das ist das Wort Gottes, welches auch hier in diesem Psalm erwähnt wird, ab Vers 8. Und das dritte, worüber ich heute mit euch nachdenken wollte, ist das, was David eigentlich festgestellt hatte. Ich weiß nicht, in welcher Situation er war, das wird uns hier nicht geschildert, aber er staunt über die Schöpfung, er staunt über das Wort Gottes und plötzlich schaute er wahrscheinlich auf sich selber und dachte wahrscheinlich, wie gering bin ich doch, wie sündig bin ich doch. Und er erkannte in diesem Augenblick, dass er wirklich diesen großen Gott braucht. Er braucht ihn und er ist auf seine Gnade angewiesen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig für uns. Warum hatte David diese Bilder der Schöpfung vor seinen Augen? Ich habe mir diese Frage gestellt und ich denke, dass David ein Naturwissenschaftler war, im gewissen Sinne. Nicht so, wie wir es vielleicht heute erwähnen würden, Naturwissenschaftler, die versuchen dann gegen die Bibel zu arbeiten, gegen das Wort Gottes, sie zu widerlegen. Nein, David war einer, der viel in der Natur, also viel Zeit in der Natur verbracht hatte. Wenn wir an seine frühere Zeiten denken, wo er noch nicht in dem Palast sitzen musste, da war er auf dem Feld bei seinen Herden. Er war ein Hirte und er konnte sehr, sehr vieles betrachten, beobachten. Und ich denke, diese Bilder waren ihm hängen geblieben. Und weil er auch, also ich gehe jetzt davon aus, das Alte Testament kannte oder damals wahrscheinlich nur die sieben Bücher, weiß ich nicht, welche Bücher alle schon da waren, vielleicht gab es die Richter schon, vielleicht gab es noch mehr Bücher, aber auf jeden Fall die Tore, die fünf Bücher Mose, die waren da, gehe ich davon aus. Und er hatte die gelesen, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich nicht damit auseinandergesetzt hatte. Er hat sie gelesen und er hatte den Bericht über die Schöpfung gelesen und er wusste, dass alles, dies alle Wunderbare, was mich umgibt, hat Gott gemacht. Und er hatte diese Bilder vor seinen Augen. Und wir wissen, dass durch Bilder kann man viel, viel erreichen. Wenn wir nur heutzutage an die Werbungen denken, wie man mit Bildern arbeitet, dann merken wir, dass es wirklich für uns Menschen sehr prägend ist, wenn wir Bilder sehen. Gott und David, die wussten das auch schon vorher. Gott hat diese wunderbare Natur geschaffen und er wusste, dass das eigentlich uns Menschen prägen soll. Wir sollen das beobachten, wir sollen das wahrnehmen und wir sollen darüber nachdenken, uns Gedanken machen. Warum fiel ihm das Gesetz ein? Ich denke, weil er sich damit viel beschäftigt hatte, habe ich schon erwähnt. Und als er das alles durch den Kopf sich gehen ließ, dann musste er für sich feststellen, dass er nur ein armes Würmlein ist. Ja, ich möchte jetzt das erste über das Bilderbuch etliche Verse lesen. Und wir lesen Kapitel Psalm 19. Wir sind so gewohnt, Kapitel zu sagen, das ist Psalm 19, ab Vers 1 bis Vers 7. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihre Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Das ist interessant. Also bei mir wirkt das auch ganz besonders, wenn ich die Natur betrachte, dann kann ich nicht anders als staunen. Egal wo ich bin, auch wenn ich hier in Augustdorf durch den Wald gehe, dann muss ich immer wieder staunen. Auch wenn man so kleine Pflanzen sieht oder irgendwelche Pilze, die auf einmal plötzlich so groß sind, gewachsen sind, obwohl sie gestern noch gar nicht da waren. Und man wundert sich über die Schöpfung Gottes. Und es ist wirklich so, dass die Schöpfung, also die Natur, uns viel, viel erzählt. Spurgeon schreibt Folgendes: Wer Gottes Erhabenheit ahnen möchte, der blicke zu dem sternbesäten Gewölbe über sich empor. Wer die göttliche Weisheit zu sehen begehrt, erwäge das wunderbare Gleichgewicht der Himmelkörper. Wer Gottes Treue erkennen möchte, beachte die Regelmäßigkeit des Ganges der Planeten. Und wer einen Begriff von Gottes Macht, Größe und Majestät gewinnen will, er suche die geheimnisvolle Anziehungskraft und Abstoßungskraft dieser Welten, die unermessliche Größe der Fixsternwelt und den hehren Schönheitsglanz des ganzen Himmelheeres abzuschätzen und zu würdigen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Also die Himmel erzählen von der Herrlichkeit, das steht schon ganz gewiss fest und das würden auch die Atheisten nicht bestreiten. Aber hier geht es um die Herrlichkeit Gottes und diese Herrlichkeit Gottes verkündigen die Himmel. Ich möchte als erstes sagen, dass der Himmel erzählt uns, dass es einen Gott gibt. Und ich denke, man sagt ja immer wieder, man kann Gott nicht beweisen, es ist unmöglich, Gott zu beweisen, weil wir zu gering sind als Menschen und wir würden das nie schaffen. Aber ich bin der Meinung, dass der Himmel auch die Existenz Gottes beweist. Sie weist, also diese ganze Sternenwelt und das, was wir da oben sehen, weist auch auf die Intelligenz Gottes hin. Sie zeigt, wie fürsorglich Gott ist. Wenn wir das alles so betrachten, was so vorgeht im Himmel und wie eins vom anderen abhängig ist, dann müssen wir wirklich uns so vorstellen, dass Gott alles in seiner allmächtigen Hand hält und für alles sorgt, vom kleinen Spatzen bis zu uns Menschen. Für die Sonne sorgt er, dass sie nicht aus der Bahn geworfen wird, für den Mond, für die Erde. Er hält alles in seiner Hand und wir können nicht anders als nur staunen und staunen über die Größe unseres Herrn. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt genau erklären soll, aber ich stelle mir das so vor, wie ein Staffellauf. Kennt ihr einen Staffellauf? Ja? Es wird der Staffelstab immer weitergegeben. Also der Tag gibt dem anderen Tag weiter und die eine Nacht gibt den anderen die andere Nacht weiter. Und das wird immer nur geredet, in Bilder, ja? Geredet, erzählt. Und man kann es zu jeder Zeit, kann man dieses Reden vernehmen. Wenn man am Tag rausgeht und das Gewitter, was wir eben hatten, beobachtet oder den Sonnenschein, den wir davor hatten, auf die Sonne schauen, dann können wir dieses Reden hören. Wenn wir nachts rausgehen, wenn es ganz dunkel ist und ich hatte mich erinnert an die Zeiten, als wir noch im Kaukasus wohnten und da gab es manchmal wirklich so ganz, ganz dunkle Nächte und so ganz klaren Himmel, dass man so viele Sterne sehen könnte, dass man wirklich aus dem Staunen nicht rauskam. Und die Milchstraße, das war so ein Lichtstreifen so durch den ganzen Himmel. Das war erstaunlich. Und auch nachts können wir dieses Reden hören. Der Vers 4 sagt, ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Oder es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. Für mich war das etwas unklar hier in der Luther-Übersetzung und ich habe mir die anderen Übersetzungen dazugezogen und vor allem wurde es mir klarer durch die russische Übersetzung. Und der Vers lautet so, als es für die jetzt, die Russisch verstehen, «Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». Also es gibt keine Sprache und es gibt keinen Dialekten auch hier auf dieser Erde, wo man nicht diese Stimme hören könnte. Es ist nichts anderes, was auch Luther und auch Calvin und andere zusammenfassend sagen, auf Erden gibt es der Sprachen viele, am Himmel zerrt nur eine. Und diese eine ist jedem verständlich, der ihr sein Ohr leiht. Ich finde diese Aussage sehr, sehr treffend. Vor allem, der ihr sein Ohr leiht. Wenn man es so macht wie ein Atheist und versucht, irgendwie gegen die Schrift zu arbeiten, dann wird man nicht oder nichts verstehen. Obwohl man das versteht, man hört es, aber man versteht es nicht eben, weil man es nicht will. So wie, ich glaube, Ken Hovind hat mal gesagt, ist war die russische Übersetzung, Tupoi po sobstvennoj voli. Also dumm auf eigenen Wunsch. Ne? So klingt das dann. Ne? Aber wenn jemand wirklich ihr das Ohr, sein Ohr leiht, dann versteht man auch diese Sprache. Spurgeon schreibt zum Beispiel, die tiefst gesunkenen Völker haben keine Entschuldigung, wenn sie die unsichtbaren Eigenschaften Gottes nicht an seinen Werken erschauen. Ich zitiere jetzt dazwischen noch den Vers aus Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Spurgeon schreibt weiter, Sonne, Mond und Sterne sind Gottes Wanderprediger. Sie sind Apostel des unsichtbaren Ewigen, die auf ihrer Wanderschaft die Seelen derer stärken, die auf den Herrn achten. Und sie sind Richter, die sich auf der Rundreise befinden, um alle zu verurteilen, welche die Götzen anbeten. Der Vers, ich denke, der ist uns sehr bekannt, aus Römer 1, Vers 20, der sagt, die werden keine Entschuldigung haben. Weil Gottes Schöpfung spricht, sie spricht, diese Schöpfung spricht überall, sie spricht in jedem verständlicher Sprache und man muss im Grunde genommen ihr nur sein Ohr leihen. Vers 5 sagt zum Beispiel, dass man diese Sprache überall hören kann. Ihr Schall geht aus in alle Lande und in ihr Reden bis an die Enden der Welt. Es gibt keinen einzigen Winkel, wo man dieses Reden Gottes nicht hören kann. Ganz besonders wird hier auch noch die Sonne hervorgehoben. Ich lese jetzt ab 5b. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Ich denke, dass es hier wirklich um die Sonne geht. Weil etliche Ausleger, die deuten das sogar auf Jesus Christus, dass Jesus Christus wie ein Bräutigam und auch, dass er sozusagen durchleuchtet alles, nichts bleibt vor ihm verborgen und man versucht das irgendwie auf Jesus Christus zu deuten. Aber ich denke, es geht hier wirklich um die Sonne, weil die Sonne ist, ich sage mal, das ist der Himmelskörper, über den man am meisten redet, oder? Wir sagen, das ist der größte Stern, hat man früher gesagt, aber man weiß mittlerweile, dass es viel größere Sterne gibt. Nur für uns erscheint er als der größte Stern am Himmel. Und Sonne ist auch ein sehr wichtiger Himmelskörper, der Wärme spendet. Wäre die Sonne nicht da, wäre alles erfroren. Oder man sagt sogar, wäre die Sonne nur etwas näher zur Erde, würde alles verbrennen, würde sie etwas weiter entfernt sein, als sie jetzt ist, dann würde es zu kalt werden für uns und wir würden unsere Heizkosten nicht bezahlen können. Die Sonne ist etwas Besonderes und was auch hier zum Beispiel, ich dachte, ich erzähle mal euch so eine kleine Geschichte. Es saßen mal drei Atheisten und diskutierten. Und die haben gesagt, guck mal hier, die Bibel kann gar nicht von Gott inspiriert sein, weil hier steht, dass die Sonne geht an einem Ende auf der Erde und am anderen Ende geht sie unter. Das stimmt aber nicht. Ne? Die sagen, die Erde dreht sich ja. Also kann die Bibel gar nicht wahr sein. Sie haben viel über vieles andere diskutiert, auch über den Hasen, dass er ein Wiederkäuer sein sollte, aber er ist doch kein Wiederkäuer. Mittlerweile hat man das schon bewiesen, dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Und so saßen sie und diskutierten und dann guckte einer aus dem Fenster und sagt, oh, guck mal, die Sonne geht schon unter, wir müssen nach Hause gehen. Also die Bibel ist menschennah, ne? Und aus unserer Perspektive geht die Sonne auch unter. Es wird ja keiner euch erzählen, jetzt geht mal schlafen, Kinder, weil die Erde hat sich gedreht. Oder habt ihr schon mal so euren Kindern sowas erzählt? Geht schlafen, die Erde hat sich weggedreht von der Sonne, jetzt müsst ihr ins Bettchen. Ich sag mal, würden wir auf der Sonne wohnen, ja, auf der Sonne und würden da nicht verbrennen, und würden auch noch so weit gucken können hier auf dieser Erde und dann würden wir sagen, oh guck mal, Augustdorf hat sich jetzt weggedreht von der Sonne. Ne? Dann wäre das aus einer anderen Perspektive. Aber so ist das eigentlich gang und gäbe, dass man so spricht. Sogar die Atheisten, nachdem sie viel diskutiert haben, sagen, die Sonne geht schon unter, wir müssen nach Hause. Die Bibel ist wirklich menschennah geschrieben und es ist für uns verständlich. Und so wie es gesprochen wird in der Menschheit, so wird sie auch geschrieben und so ist sie auch klar für uns und verständlich. Wir wollen uns jetzt dem zweiten Buch widmen. Das ist das Gesetz des Herrn. Der schreibt hier, nachdem er über die Sonne geschrieben hat, über die Eigenschaften der Sonne, wird plötzlich ein Wechsel gemacht und es geht um das Gesetz des Herrn. Ja, was verstehen wir jetzt hier unter Gesetz des Herrn? Man könnte natürlich denken, das sind vielleicht die 10 Gebote gemeint. Aber ich denke, das geht um die gesamte Heilige Schrift für uns heute, also um die Bibel. Und damals ging es wahrscheinlich um die 5 Bücher Mose. Vielleicht waren auch noch andere Schriften schon da, weiß ich nicht. Aber es ging um mehr als nur die 10 Gebote, denke ich. Er sagt hier, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Vollkommen ist nicht gemeint, dass alle Bücher schon, wie soll man das jetzt besser darstellen, dass die Bibel schon vollständig ist, sondern die Bibel, das Wort Gottes ist vollkommen. Das Gesetz ist vollkommen, weil viele Bücher und unsere Bibel wurden auch noch nachher geschrieben, das wissen wir. Aber es geht hier um die Vollkommenheit des Wortes Gottes. Die Schriften, die er damals hatte, die waren vollkommen. Nicht jetzt an der Menge der Schriften, sondern an dem Inhalt der Schriften. Also das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Erquickt die Seele. Ich wunderte mich, warum es eigentlich so übersetzt wurde. Weil man kann ja heutzutage so, wenn man bestimmte Bibeln hat, mit solchen Strong-Nummern oder wie die heißen, ne, dann kann man gucken, was das Wort eigentlich damals im Original, was das in Deutsch bedeuten würde. Ne? Und ich habe hier mir aufgeschrieben, das bedeutet eigentlich zurückkehren, umkehren, zurückbringen und so weiter, wenden. Und hier wird das mit erquickt übersetzt. Und ich denke, die alte Lutherbibel, die hat das wahrscheinlich doch am richtigsten übersetzt. Die sagt, bekehrt die Seele. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und bekehrt die Seele. Spurgeon schreibt, es führt den Menschen zu dem Umstand zurück, aus dem ihn die Sünde herausgeworfen hat. Die praktische Wirkung des Wortes Gottes ist, dass es den Menschen wieder zu sich selbst sowie zu Gott und zur Herrlichkeit zurückbringt. Also, erquickt die Seele ist wahrscheinlich zu wenig hier. Bekehrt die Seele ist, denke ich mal, richtiger. Und wir wissen, dass das Wort wirklich diese Kraft hat, Menschen zu Buße zu führen, Menschen zurück zu Gott zu bringen. Ich sage mal, dafür ist das ja hauptsächlich auch da, das Wort Gottes, damit wir Gott kennenlernen und dass die verlorene Menschheit zu Gott zurückfindet, zu ihm zurückkommt. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und bekehrt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss. Also das ist gewiss, wovon das Wort Gottes zeugt. Wenn das Wort Gottes davon zeugt, dass wir Menschen Sünder sind, und das ist wirklich gewiss, wir Menschen sind Sünder. Wenn das Wort davon zeugt, dass wir Gott brauchen, dass wir Jesus Christus brauchen, dass wir sein Erlösungswerk brauchen, das ist auch gewiss. Das Wort ist einfach zuverlässig. Es ist klar. Das Wort Gottes spricht nicht drumherum, vielleicht so oder vielleicht anders oder vielleicht geht das auch noch anders. Nein, das ist ganz klar und das ist gewiss. Und so wie es da drin steht, so ist das richtig. Es macht die Unverständigen weise. Also eine Erklärung sagt, dass es buchstäblich heißt gerade. Also das Wort Gottes macht die Unverständigen gerade. Also wenn man krumme Wege gegangen ist, werden die Wege auf einmal gerade. Spurgeon schreibt, Gottes Anordnungen, seine Aufforderungen an den Menschen sind begründet in Gottes Gerechtigkeit und führen uns geradewegs zum Ziel. Und das ist, was das Herz erfreut. Ich erinnerte mich auch in meine Kindheit, da waren wir mal in den Wald gegangen. Und das war ein sehr dichter Wald dort im Kaukasus. Und wir hatten uns verirrt. Und es wurde schon langsam dunkel und wir waren noch immer im Wald und wir wussten nicht wohin. Und wir waren, als wir schließlich auf einmal hörten, das Motorenrauschen von den Autos, dann wussten wir, irgendwo muss eine Straße sein. Und dann konnten wir nach Gehör gehen und wir fanden den Weg wieder zurück. Ich weiß nur nicht, wie viele Kilometer wir zurückgelegt haben. Und das ist gerade das, was das Herz erfreut. Wenn man wirklich aus der Verirrung herausgekommen ist und man hat den geraden Weg und man weiß, man kommt an das Ziel. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Was bedeutet das Wort lauter? Ist das nicht, hat das nicht die Bedeutung rein? Ja, ne? Als wir jetzt mit meiner Frau auf der Reise waren, hatten wir ein Fernglas mitgenommen. Wir wollten so manche Sachen beobachten. Nur das Fernglas, das hatte zwar reine Gläser, aber die Schärfe, die fehlte. Ich kriegte die Schärfe nicht eingestellt. Wenn man etwas weiter beobachten wollte, dann kriegte man die Schärfe nicht eingestellt. Nur auf das, was man in der Nähe beobachten konnte, da kriegte man die Schärfe. Aber das konnte man dann auch ohne Fernglas sehen. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Ich denke, das ist das, was das Wort Gottes bewirkt. Das Wort Gottes säubert unsere Augen, unsere Gläser und stellt auch die richtige Schärfe ein, damit wir das sehen, was wir sehen sollten und es auch so verstehen, wie wir es verstehen sollten. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit allesamt gerecht. Die Furcht des Herrn ist rein. Ich möchte noch einmal von Spurgeon zitieren. Diese ist rein an sich und reinigt das Herz, worin sie herrscht. Also diese Furcht des Herrn ist rein an sich und reinigt das Herz, worin sie herrscht, von der Liebe zur Sünde. Gottes Furcht ruht nicht, bis jede Straße und jede Gasse, ja jedes Haus und jeder Winkel in der Menschenseele völlig von den darin versteckten Anhängern des Diabolos gesäubert ist und bleibt ewiglich. Schmutz führt zu Verfall, aber die Reinheit ist der große Feind des Verderbens. Die Furcht des Herrn reinigt uns und es ist auch ein Konservierungsstoff, wenn man das so sagen darf. Wir wollen ja heute alle ohne Konservierungsstoffe essen. Vielleicht ist das ein sowjetischer Konservierungsstoff. Kennt ihr den? Auf dem Dampf das Glas erstmal draufstellen, gut desinfizieren, die Deckel im kochenden Wasser rein. Also ohne jegliche Chemie und wurde haltbar gemacht. Ne? Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Hier hatte ich auch große Schwierigkeiten gehabt, wie ich das eigentlich zu verstehen habe. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit. Und ich habe mehrere Übersetzungen hinzugezogen. Die russische sagt zum Beispiel, ich lese Vers 10 und von Anfang an der russischen: Strach Gospodin чист, пребывает во век. Суды Господни истина, все праведны. Also, wenn wir jetzt hier lesen, die Rechte des Herrn, so würde man jetzt wörtlich aus Russisch übersetzen, die Gerichte des Herrn. Ne? Neue Genfer sagt, die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Ich denke, das ist so eine Übersetzung, die irgendwo dazwischen liegt. Ne? Ordnungen sind zuverlässig und diese Ordnungen sind auch begehrenswert, sagt uns der Vers, der nächste Vers, der Vers 11. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Wir sehen hier sogar eine Steigerungsform. Sie sind köstlicher als Gold und feines Gold und viel feines Gold. Sehen wir das auch so? Ist für uns dieses Wort, wo die Ordnungen des Herrn niedergeschrieben sind, für uns so kostbar? Spurgeon sagt, Gottes Wort ist das Beste vom Besten, der köstlichste Schatz. Noch einer, ein John, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, Trapp, mit 2P, T-R-A-P-P, ist wahrscheinlich Englisch, ne? Aber ist jetzt egal, wie ich das ausspreche. Das Zitat ist nicht von mir, wollte ich nur sagen. Alte Leute sinnen auf Gewinn, junge auf Vergnügen. Wohlan, hier gibt es Gold, ja das feinste Gold in Haufen für die einen, hier gibt's Honig, süßen Honig für die anderen, der die Augen tapfer und das Herz frisch macht. Er spielt sich hier auf 1. Samuel 14 ab, wo da jemand Honig gegessen hat und es wurde wieder ihm, ging ihm besser. Ne? Wir wissen, kennen die Geschichte wahrscheinlich aus dem Alten Testament. Sprüche 2, Vers 1 oder ab Vers 1. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Ich denke mal schon. Für mich ist das so ein ganz dick unterstrichene Verse sind das für mich hier in Sprüche 2. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, so dass dein Ohr auf Weisheit achtet und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden, denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Wir gehen weiter, Vers 12. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Haben wir eben auch aus Sprüche herausnehmen können, dass wer sich daran hält, der hat großen Lohn. Auch wird dein Knecht durch sie erinnert. Was bedeutet das? Das sind wie Schilder, die sich an der Autobahn wiederholen. Ne? Kennt ihr diese Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder, die immer ärgern? Vor allem für die, die ganz starke Motoren haben in ihrem Auto. Ne? Dann fährt man und steht wieder 120. Ach, wieder 120. Und dann guckt man weit, oh, da steht wieder ein Schild. Bestimmt aufgehoben. Nee, Wiederholungsschild. 120 und immer 120 und noch immer 120. Und so ist das Wort Gottes, welches uns warnt. Es warnt uns wiederholend, immer wieder. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Ne? Und das ist das Gute dabei. Also das Wort Gottes belehrt uns und warnt uns. Das Wort Gottes erinnert uns an unsere Pflichten, warnt vor Gefahr, belehrt uns über das rechte Heilmittel gegen die Sünde oder gegen unsere Schaden. Das macht alles das Wort Gottes. Und es ist wirklich wunderbar, dass wir dieses Wort Gottes haben. Ich lese jetzt ab Vers 13. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Spurgeon schreibt, dass viele Bücher haben am Schluss einige Zeilen. Und diese Zeilen, die heißen Errata. Wisst ihr, was das bedeutet? Irrtümer und Druckfehler. Also das sind so Korrekturen, die man dann übersehen hat und die man dann nachträglich eingefügt hat, weil es wahrscheinlich zu kompliziert war damals. Heutzutage wäre es wahrscheinlich einfacher, am Computer zu ändern. Aber damals war es wahrscheinlich zu kompliziert, alles zu ändern, hat man einfach noch hinzugefügt. Und Spurgeon schreibt weiter, aber unsere Liste der Errata würde wohl so groß ausfallen wie der Band selbst, wenn wir nur scharfsichtig genug wären, sie zu merken. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Ich hatte auch bei der Rechtschreibung immer sehr, sehr viele Fehler gehabt. Meine Mutter hat mir gesagt, du machst in jedem Wort einen Fehler. Manchmal in einem Wort auch sogar zwei. Und meistens war das nicht das Problem, dass ich das nicht wusste, wie man das schreibt. Das waren so, wie nennt man das, Flüchtigkeitsfehler, ja? Wo man einfach schnell geschrieben hatte und nicht überlegt hatte. Man war schon irgendwo draußen wahrscheinlich am Spielen und man hat hier nur noch geschrieben. Ne? Und ich denke, so ist das auch bei uns oft im geistlichen Leben, dass wir so viele, viele Fehler haben gemacht, die wir gar nicht gemerkt haben. Er sagt, wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgene Sünden. Bewahre auch deinen Knechten vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und reinbleiben von großer Missetat. Das ist wieder solch ein Vers gewesen, der mir viele Rätsel aufgegeben hat. Ich dachte, was hat das damit zu tun, wenn man vor den Stolzen bewahrt wird, dass man dann ohne Tadel bleibt? Konnte ich erstmal nicht nachvollziehen, bis ich wieder andere Übersetzungen gelesen habe. Und ich lese jetzt noch einmal in Russisch. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Sehr klar eigentlich, ne? Er sagt hier im Grunde genommen, reinige mich von meinen verborgenen Fehler und bewahre mich oder halte mich zurück von den bewussten Fehlern. also mutwillige Sünden, die man, ich glaube, Spurgeon hat das geschrieben, wo man handelt mit einer erhobenen Hand gegen Gott. Man weiß ganz genau, man liegt im Falschen, aber man sagt, Gott, du hast mir nichts zu sagen. Ich mache jetzt, was ich will. Und so weiter. Spurgeon schreibt noch, bewahre auch wörtlich, halte zurück deinen Knecht von Vermessenheitssünden. Also Vermessenheitssünden, dass sie nicht über mich herrschen. Die Vermessenheitssünden, von denen unser Vers redet, sind die schwersten und schlimmsten aller Sünden. Wir gehen immer davon aus, dass alle Sünde gleich sind, alle Sünden führen zum Tod. Aber ich denke, ich bin der Meinung, das ist wirklich nicht so. Ob sie stehen zu alleroberst in der Reihe der Missetaten. Obwohl in dem mosaischen Gesetz für Sünden aller Art eine Sündung vorgesehen war, bestand diese eine wohl zu beachtende und folgenschwere Ausnahme. 4. Mose 15, Vers 30. Wenn aber eine Seele aus Frevel, wörtlich mit gegen den Herrn erhobenen Hand, etwas tut, die soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Das ist schon hart, ne? Und er bittet hier, dass Gott ihn davor bewahrt. Ich denke, diese letzten drei Verse, die könnten wir mit einem Wort zusammenfassen oder mit etlichen Wörtern, mit zwei Wörtern. Bitte um Gnade. Bitte um Gnade. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig für uns, dass wir immer wieder Gott um Gnade bitten. Aus unserer eigenen Kraft können wir nichts. Wir bleiben da stehen, wo wir sind, und wir kommen nicht weiter. Wir haben heute in zwei Bücher reingeschaut, in das schöne Bilderbuch der Schöpfung Gottes. Ich erinnere mich, als Kind hatten wir bei unseren Nachbarn, damals Voth, Peter wird wahrscheinlich sich auch erinnern, hatten wir Diafilme geguckt. Ja, da hat man so einen Film gehabt und da hat man so reingesessen, hat man gedreht und immer kam das nächste Bild und man musste dann lesen, was da stand, ne, zum Bild. Und ich weiß, wir wollten so gern dahin, weil Bücher lesen, das war nicht so interessant, aber hier diese Bilder schauen, das war so interessant und die waren so prägend. Und genauso ist unsere Natur, die ist so prägend für uns. Und wir sollen bewusst Gott bewundern in der Natur, wie wunderbar er alles gemacht hat, wie wunderbar er alles geschaffen hat. Das Zweite, was ich noch betonen wollte, ist, dass wir das Wort Gottes achten. Dass wir in diesem Wort die wichtigsten Anweisungen für uns finden. Und dass wir wirklich danach trachten, danach suchen, danach verlangen, wie nach großem Reichtum. Jeder von uns würde wahrscheinlich nicht weniger Geld verdienen wollen, sondern mehr. Manche wünschen sich vielleicht sogar im Lotto einmal zu gewinnen. Aber viel mehr noch als im Lotto zu gewinnen, auch wenn das 50 Millionen sind, viel mehr sollten wir verlangen haben nach diesem Wort. Denn darin finden wir das Leben. Und dieser eine Begriff, der war mir so nah und so wichtig geworden, das führt zur Bekehrung. Das Wort Gottes führt uns zur Bekehrung. Und es ist ganz wichtig für die, die vielleicht noch zweifeln und nicht wissen, wo sie dran sind. Einfach Gottes Wort aufschlagen und lesen. Und das Wort Gottes wird zur Bekehrung führen. Und das Dritte ist, lasst uns sich demütigen vor Gott. Lasst uns immer wieder feststellen, dass wir von Gott abhängig sind und dass wir wirklich nur auf seine Gnade angewiesen sind. Und möge er uns wirklich Gnade schenken. Amen.